Herzlich willkommen zur 36. Ausgabe des Podcasts Gebäudewende. Mein Name ist Markus Strelitz und ich gehöre zum Redaktionsteam des Fachmagazins Gebäudeenergieberater. In dieser gesponserten Folge wollen wir über die Innendämmung sprechen. Genauer gesagt über kapillaraktive Innendämmung. Und dazu begrüße ich jetzt Uwe Lutterbeck, Leiter Anwendungstechnik Multibor bei Xella, einem Anbieter von mineralischen Baustoffen. Hallo, herzlich willkommen, Herr Lutterbeck.
Ja, hallo Herr Strelitz. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
Ja, Innendämmung ist das Thema heute. Und fangen wir doch da mal ganz von vorne an. Für eine Innendämmung gibt es ja grundsätzlich zwei verschiedene Arten von Dämmsystemen. Einmal mit Dampfbremse und einmal diffusionsoffen.
Genau.
Und das hat ja vor allem etwas damit zu tun, wie die Systeme das Problem lösen, dass feuchte Luft aus dem Raum in die Konstruktion eindringen kann und dort Schimmel verursachen kann. Habe ich das so richtig gesagt? Und könnten Sie das ein bisschen genauer noch erklären?
Ja, genau. Also grobe Richtung ist schon mal gut. Also es gibt eben, wie gesagt, zwei verschiedene Arten von Dämmsystemen. Sie haben einmal das dampfdichte System, also sprich das klassische System, was eben häufig genommen wird. Ich habe ein Ständerwerk, mache eine Mineralfaserdämmung zum Beispiel dazwischen und dort kommt eine Dampfsperrfolie drauf und dann eben eine Beplankung, Gipskarton, Gipsfaserplatten, wie auch immer. So, weil es ist ja so, wenn ich eben eine Wand von innen wärmedämme, dann hat man ja eben eine Taupunktsverlagerung innerhalb der Wandkonstruktion weiter nach innen rein. Was heißt Taupunktsverlagerung? Taupunktsverlagerung heißt nichts anderes. Das ist der Punkt innerhalb einer Wandkonstruktion, wo eben dann der Wasserdampf in flüssiges Wasser übergeht. Also man kann sich das sehr gut vorstellen, kennen wir ja alle. Ich habe eine kalte Glasscheibe, dagegen kommt dann der Wasserdampf und dann kondensiert der Wasserdampf dann zu flüssigem Wasser aus. Also es entsteht Tauwasser. Und das habe ich eben auch innerhalb der Wand, wenn eben dann die feucht-warme Raumluft durch das Dämmsystem hindurch diffundiert und dann sich an die kalte Wandoberfläche niederschlägt und dort kann es dann eben zu einer Tauwasserbildung kommen. Deswegen muss ich darauf achten, dass ich eben, wenn ich eben so ein Innendämmsystem anbringe, dass ich möglichst das vermeide, dass Tauwasser oder eben Wasserdampf in die Konstruktion gelangt. Deswegen gibt es eben dieses dampfdichte System mit der Dampfsperrfolie. Heißt natürlich aber auch, ich muss natürlich bei der Ausführung solcher Systeme darauf achten, dass alles wirklich dicht angeschlossen ist. Also bei der Wand, bei der Decke, beim Boden muss die Dampfsperrfolie, muss überall wirklich dauerhaft dampfdicht angeschlossen sein. Wenn das nämlich nicht gegeben ist, dann kann natürlich über die solche Fehlstellen, über Leckagen, kann natürlich dann wieder die feuchtwarme Luft da wieder reingelangen und dann wieder hinter der Dämmung an der kalten Wandfläche entsprechend auskondensieren. Es kann dann Tauwasser entstehen. Und dort kann es dann eben zu Schimmelproblemen kommen. Warum kann das Wasser da auskondensieren? Das hatte ich noch gerade so ein bisschen vergessen, weil sobald ich eine Wand von innen wärmedämme, wird die Wand in sich komplett wesentlich kälter. Also ich habe die Temperatur geht weiter runter, sie wird kühler und deswegen habe ich sehr schnell eine Taupunktsverlagerung nach weiter nach innen und dann eben diese Kondensierung. So, wenn ich jetzt natürlich dann das zweite System betrachte, wo wir heute ja drüber sprechen, sind ja die kapillaraktiven diffusionsoffenen Systeme, zum Beispiel mit Mineralschaumplatten. Dort ist es so, ich mache also auch mit der Mineralschaumplatte, ich mache auch meine Dämmung auf die Wand drauf, ganz normal weg. Die Mineralschaumplatten, die werden dann verputzt. Ja, also es kommt eine sogenannte Armierungsschicht drauf mit einer Gewebeeinlage drauf. Darauf kommt dann noch ein dekorativer Oberputz, was man da haben möchte, je nach Anforderung. So, und aber ich habe keine Folie, nichts dazwischen mehr. Das heißt also, ich lasse es zu, dass Wasserdampf zu einem gewissen Teil in die Konstruktion reingelangt. Es kann also auch dort dann zu einem Tauwasserausfall kommen an zwischen Platte und Wandfläche. Aber das Gute bei diesen kapillaraktiven, diffusionsoffenen Mineraldämmplatten ist das, dass diese Platten diese Feuchtigkeit, die dann eventuell anfallen kann, entsprechend aufnehmen kann, in den Poren zwischenlagert, wenn man so will, und dann wieder nach draußen, also sprich in den Raum hinein, durch die Kapillarporen, also durch die vielen kleinen Poren, die in dieser Mineralschaumplatte drin enthalten sind, wieder austrocknen kann. Also es heißt, es schaukelt sich dort keine Feuchtigkeit innerhalb der Platte auf oder innerhalb der Wand. Also es ist, der Volksmund würde sagen, also es säuft mir jetzt nicht das System ab. Diese kapillaraktiven Systeme arbeiten eben mit ihren Kapillarporen und lassen eben sehr schön einen Feuchtetransport zu. Ja. Diese Mineralschaumplatten, die bestehen, also wenn man das mal überlegt, woraus bestehen die überhaupt? Ein Mineralschaum kann ja alles Mögliche sein. Also bei uns jetzt Multipor, die Mineraldämmplatten, die bestehen aus Sand, Kalk, Zement, Wasser und einen Porenbildner haben die mit drin. Ja, damit entsprechend das Ganze auch aufschäumen kann und sich die Poren bilden können, damit ich dort auch einen leichten Dämmstoff erziele. Es gibt ja auch noch die anderen Platten, was am meisten so am Markt geläufig ist, die nennen sich dann Calciumsilikatplatten. Das sind meistens auf und Rohstoff ist dann Perlit. Und das Ganze wird dann aber entsprechend also unter hohem Druck zusammengepresst, dieses Material, und dadurch entstehen die Platten. So, wir haben ja bei uns, bei diesen Multipor-Mineraldämmplatten, sind ja nun mal auch Bindemittel mit drin, also Kalk und Zement, wobei Zement in einer sehr geringen Dosis drin ist. Also sind da mehr so ein bisschen für die Festigkeit zuständig. Und daher sprechen wir bei uns, bei Multipor, von Calcium-Silikat-Hydratplatten. Also ein kleiner Unterschied. Das ist, weil ich eben hydraulische Bindemittel damit drin habe. Ja.
Die unterscheiden sich dann von den anderen Baustoffen oder Dämmstoffen dadurch, inwieweit, wie viel Feuchtigkeit sie, glaube ich, aufnehmen können und wie viel Wärme sie transportieren und so, ne, glaube ich.
Ja, also genau, der Unterschied, also wenn man jetzt mal zum Beispiel, was die Wärmeleitfähigkeit oder eben das Wärmedämmvermögen der Platten, wenn man diese beiden Sorten jetzt mal sich anschaut, dann kann man sagen, dass die Mineralschaumplatten, also die Calciumsilikat-Hydratplatten, da haben wir ja also bei der Innendämmung eine Wärmeleitfähigkeit von 0,042. Ja, und bei den üblichen Calciumsilikatplatten, da liegt man meistens irgendwo bei 0,060, also schon wesentlich schlechter. Das heißt also, diese Calciumsilikatplatten leiten, wenn man so will, die Wärme besser durch, also haben nicht so ein gutes Wärmedämmvermögen wie eben Platten, die wir jetzt herstellen.
Habe ich denn, ich meine, wenn Sie so jetzt die Vorteile, jetzt bleiben wir mal bei dem Thema kapillaraktiv oder mit Dampfbremse, wenn ich mir jetzt so die Vorteile davon anschaue, das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, würde man ja sagen, na, damit wäre es ja eigentlich schlau, das immer auf die Art und Weise zu machen. Also ist die kapillaraktive Indämmung im Prinzip für alle, für die gleichen Anwendungsszenarien, für die gleichen Räume, für die gleichen Gebäude verwendbar, wie es auch das Klassische mit Dampfbremse ist?
Ja, man muss da ein bisschen unterscheiden. Also ich sage mal, kapillaraktive Innendämmung ist nicht unbedingt jetzt für alles und überall einsetzbar. Also für das, ich sage mal, 90% der Fälle werden dann sicherlich mit abgedeckt. Aber man hat gewisse Anwendungsbereiche, wo man dann sagt, okay, ich komme dort mit einem dampfdichten System besser klar. Das ist also zum Beispiel Schwimmbäder, Wellnessbereiche, Großküchen, Kühlhäuser, also alles dort, wo ich wirklich auf Dauer hohe Luftfeuchten habe, ja. Oder zum Beispiel, wenn ich Wandbelege nehme, die dampfdicht sind, Diffusionsbremsen sind, also irgendwelche Beschichtungen da drauf haben muss oder machen möchte. Also zum Beispiel, ich denke da mal an eine Großküche, ja, wo dann wirklich die kompletten Wandflächen bis unter der Decke hoch komplett gefliest werden. Oder ich mache irgendwelche PU-Beschichtungen drauf, ja. Oder es kommen auch zum Beispiel verstärkt irgendwo Reinigungsmittel zum Einsatz, also wenn die auch zum Beispiel chlorhaltig sind, da kann ich nicht mit solchen Mineralschaumplatten dort arbeiten. Da muss ich wirklich tatsächlich dann hingehen und sagen, okay, hier muss ich ein dampfdichtes System aufbringen, was wirklich komplett zumacht, damit dort mir nichts reindringt, dass mir nicht dann die Dämmplatten angegriffen werden, dass dann nicht zu einer Auffeuchtung kommt. Also das kann zum Beispiel Schaumglas sein, ja, was man da sehr gut dann verwenden kann. Weil wenn Sie dran denken, zum Beispiel so Schwimmbäder, solche Geschichten, also haben Sie ja permanent ständig diese riesigen Luftfeuchten und dann ist ja, wenn die dann noch gechlort werden, haben sie dann auch noch Chlorbestandteile mit in der Luft drin. Und wenn ich eben diffusionsoffenes Dämmsystem habe, dann dringen ja diese Bestandteile ja auch mit in diese Mineralschaumplatten ein. Und ich sag mal, und auf Dauer wird es einfach zu viel von der Feuchtemenge her, dass es dann wirklich über die Zeit gesehen es zu einer Aufschaukelung des Feuchtegehalts kommt und dann wirklich mir das Dämmsystem dort, ich sag mal, im wahrsten Sinne des Wortes absäuft. Und wenn ich dann auch noch sowas wie im Schwimmbad eben Chlorbestandteile mit in der Luft habe, Chlor und sag mal hier mineralische Bestandteil, das verträgt sich nicht unbedingt. Dann muss man dann
Okay.
tatsächlich, da habe ich so ein bisschen Einschränkung. Aber wie gesagt, 90% der Fälle decken sie damit ab.
Und wenn ich mich für eine kapillaraktive Indämmung entscheide, dann aus Ihrer Sicht wäre da der klare Vorteil, sich für die Variante, die Sie jetzt beschrieben hatten, die Sie auch mit Multiport zum Beispiel anbieten,
Genau.
sich dafür zu entscheiden, weil die sowohl was Feuchtigkeit, Transport als auch Wärmeleitfähigkeit betrifft, da dann Vorteile hat.
Richtig, genau. Also das ist das ja. Sie haben den großen Vorteil eben erstmal dieser Feuchtetransport über die Kapillarporen, dass eben dort ich sag mal, die Platte eben in der Lage ist, diese eventuell, es muss ja nicht immer Kondensat anfallen, es kann Kondensat anfallen, dass das aufgenommen wird, es wird dann wieder zurück in den Raum transportiert. Also ich habe so eine temporäre Feuchtespeicherung, wenn man so will. Und des Weiteren, was natürlich auch noch vom Vorteil ist, gegenüber zum Beispiel eben diesem klassischen Dämmsystem mit der Folie, ich habe eine höhere Fehlertoleranz in der Detailausbildung. Also was ich ja vorhin schon mal gesagt habe am Anfang, dass ja die Folie muss ja wirklich komplett dicht angeschlossen sein, rundherum. Das ist das eine. Das andere ist aber auch zum Beispiel, wenn jetzt jemand hingeht, ich habe das alles wunderbar gedämmt und gemacht und getan und jetzt komme ich hin und setze einen Dosenbohrer an und mache dann und will dann noch eine Steckdose rein und zack ist die Folie mit durchgeschnitten und dann zieht mir über die Steckdose dann entsprechend dann die feuchtwarme Luft in das Dämmsystem rein. Das habe ich ja alles nicht. Deswegen habe ich auch eine gewisse, sag mal, Fehlertoleranz gegenüber, wenn dann jemand mal nicht so hundertprozentig super toll sauber arbeitet. Ja? So, das ist das Ganze.
Gibt es denn eine empfohlene Mindestdicke bei der Dämmung oder auch was ist maximal möglich an Dicke?
Ja, also grundsätzlich, also es geht bei 30 mm geht es dann los, ja, aber diese 30, 40 mm, das ist also mehr, hat jetzt mit Energieeinsparung noch nicht so viel zu tun in dem Sinn, das hat mehr, wird mehr angewendet aus hygienischen Gründen, eben zur Schimmelprävention. Also ich sag mal, ich denke da zum Beispiel an so Schlafräume, die eher ja von der Temperatur recht niedrig sind, aber relativ hohe Luftfeuchten haben. Und dort habe ich dann ja häufig dann bei, gerade bei älteren Gebäuden, habe ich dann häufig dort in den Ecken eben sehr schön diese Schimmelpilzbildung, weil eben dort in den Ecken oder wie auch immer entsprechende Wärmebrücken vorliegen. Also eben das sind Bereiche, wo eben dann ich einen verstärkten Wärmedurchgang habe und wenn ich dann eben eine hohe Luftfeuchte habe, dann gibt es dort in den Bereichen eben eine Auffeuchtung, was dann eben dort die Ansiedlung von Schimmelpilzen bevorzugt. Und deswegen, wenn man dort dann zum Beispiel so eine 30 oder 40 mm dicke Platte dort aufbringt, dann habe ich, erhöhe ich ja wesentlich mehr die Oberflächentemperatur insgesamt. Ich dann natürlich dadurch eben keine Auffeuchtung mehr bekomme und eben dementsprechend können sich dort dann die Schimmelpilze nicht ansiedeln, weil die Schimmelpilze brauchen ja auch Feuchtigkeit zum Entstehen und Entwachsen. Ja, also dort trage ich, aber eben der Aspekt der Energieeinsparung ist dort dann natürlich nicht so im Vordergrund. Also da geht es dann mehr um die Schimmelprävention. So, ansonsten, meine Empfehlung ist, sagen wir mal, ab 60 mm bis so 20, 120 mm Dämmstoffdicke, das sind so die Bereiche, ab dann macht es Sinn. Es ist sinnvoll, auch energiesparend, das Ganze. Das heißt, so, ich habe dann eben sehr schön den Effekt zum einen, dass ich eben dadurch, wenn ich in dem Bereich mich bewege von der Dämmstoffdicke her, dass ich eben nochmal eine schönere, angenehme Behaglichkeit in den Raum herstelle, weil eben die Oberflächentemperatur sich noch mehr erhöht und ich nicht so eine kalte Außenwand dann da habe und ich spare natürlich dann auch schön Energie ein, ja. So, aber das Ganze kann man natürlich auch noch weiter treiben, also bis 200 mm Dämmstoffdicke ist machbar, kein Problem. Wobei dann natürlich, ja, wir dann natürlich immer so eine Einzelfallbetrachtung machen. Das heißt, ich hatte ja am Anfang schon gesagt, wir haben ja was mit, das hat ja was mit Tau Punktverlagerung zu tun, Tauwasseranfall möglicherweise. Und je dicker ich dämme, kann man sich ja vorstellen, desto älter wird diese massive Wand, die ja wärmegedämmt wird. Das heißt also, die mögliche Tauwassermenge, die entstehen kann, wird dann immer größer. Also deswegen muss man dort natürlich dann schon sich das genauer anschauen. Also wenn jemand da 200 mm haben möchte, was aber auch in der Vergangenheit auch schon immer wieder gemacht wird, dann muss man dort das Objekt natürlich sich grundsätzlich immer anschauen, wie sind die Gegebenheiten und so weiter. Und eben, was wir auch mit anbieten, eben, muss man eben das Feuchteverhalten der Konstruktion mit der Innendämmung dann sich anschauen. Also wir machen dort zum Beispiel dann so Simulationsberechnungen mit einem Simulationsprogramm, was eben reale Klimadaten, sowohl das Klima draußen als auch das Klima innen drin berücksichtigt. Und dann wird diese Berechnung, läuft dann eben diese Simulationsberechnung läuft dann über mehrere Jahre, um zu schauen, was passiert im Laufe der Jahre mit meiner Konstruktion insgesamt. Habe ich dort im Laufe der Jahre eine Auffeuchtung, also schleichend so dahin und ich habe dann später dann doch irgendwelche Probleme oder eher nicht. Also die bei den Berechnungen, die wir bislang alle so gemacht haben, ne, das sind sehr viele, wir machen also über 200 Stück im Jahr, kann man sagen. Da ist also ganz, ganz selten, da können Sie an einer Hand abzählen, dass dort Konstruktionen dabei sind, wo wir sagen, das funktioniert so nicht. Das heißt also, wir können dort, also hat man nochmal eine Absicherung. Ja, also und gerade bei diesen großen Dämmstoffdicken ist es auf jeden Fall zu empfehlen. Da gibt es auch entsprechende Checklisten dazu, dass man sich das dann ausfüllen kann und dann machen wir diese Berechnung. Aber diese üblichen Dämmstoffdicken, 60 bis 120 Millimeter, und wenn ich eine ganz normale Wandkonstruktion habe, also sprich massives Ziegelmauerwerk zum Beispiel, ist das gar kein Problem. Also da braucht man sich da keinen großen Kopf drüber zu machen.
Mit welchen Kosten muss man denn rechnen bei einer kapillaraktiven Innendämmung? Also jetzt auch, ist das teurer als jetzt im Vergleich zu alternativen Dämmsystemen oder wie sieht das aus?
Ja gut, also sag mal, grundsätzlich erstmal, wie das immer so im Leben ist, sollte man natürlich immer sich ein Angebot einholen oder eben mehrere Angebote. Man kann jetzt nicht pauschal verbindlich jetzt was sagen, aber so grobe Richtung kann man natürlich schon geben. Also wenn man sich das jetzt mal überlegt, also mit der Calciumsilikat-Hydratplatte, wie wir sie anbieten, liegen wir bei der Innendämmung so im Schnitt, also fix und fertige Arbeit, muss man sich vorstellen, irgendwo so bei 110 € auf dem Quadratmeter. Wenn man dann jetzt die, ich sag mal, die geläufigen Calciumsilikatplatten nimmt, die sind schon teurer. Da liegen wir irgendwo so um die 130 € auf dem Quadratmeter. So, wenn man dann jetzt mal das Ganze dann vergleicht hier mit dem norm klassischen System, mit der Dampfsperrfolie, dieses Ständerwerk mit Mineralfaserfolie, Gipskarton, ungefähr 100 € auf dem Quadratmeter. Aber dann gibt es ja noch die Holzweichfaserplatten für eine Innendämmung, gibt es ja auch. Zum Beispiel, da liegen wir so bei 115 € der Quadratmeter. Also in dem Bereich bewegt man sich dort. Aber wie gesagt, das sind Orientierungswerte und immer am besten, wenn man sich da mit den Gedanken spielt, dann sollte man dort entweder zum örtlichen Baustoffhändler hingehen oder eben dann direkt sich mal den zuständigen Fachberater dann mal ins Haus holen. Die können einem erstmal sagen, was da in Frage kommt und natürlich auch grobe Richtung, dass man dann sagt, okay, da in dem Bereich bewegt sich das oder konkret sich wirklich mehrere Angebote einholen und dann hat man da konkrete Preise. Aber so haben sie erstmal eine Orientierung.
Okay, jetzt haben Sie ja auch schon das Thema Ausführungen so ein bisschen angesprochen. Gibt es denn bestimmte Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, um so eine Art von Dämmung einsetzen zu können? Also was ist zum Beispiel mit den Untergründen? Müssen die bestimmte Voraussetzungen bieten?
Oh ja, also das ist ganz wichtig. Also, sag mal, was wir also auf jeden Fall haben müssen, fangen wir mal draußen an. Wenn ich jetzt so eine Fassade habe und ich möchte jetzt die Außenwand von innen dämmen, dann ist es erstmal ganz wichtig, dass die Fassade einen entsprechenden ausreichenden Schlagregenschutz hat. Ja, dass sie schlagregensicher ist. Das ist ganz wichtig. Ich habe nichts davon, wenn ich jetzt von innen was wärmedämme. Dabei spielt es jetzt echt keine Rolle, was für ein Dämmsystem ich da nehme oder was für eine Plattenart ich nehme. Wenn bei Schlagregen dann die Feuchtigkeit durch die Wand hindurchzieht und zieht mir in das Dämmsystem rein, dann nützt mir das beste System der Welt nichts. Das ist da egal. Also das, ne, kann man sich ja vorstellen, dann wird die Dämmung nass und dann bringt mir das alles nichts mehr. Und dann im Gegenteil habe ich noch richtig Probleme. Also das Mauerwerk oder die Fassade muss in dem Sinne schlagringsicher sein. Also zum Beispiel, wenn ich eine Fassade habe mit, ich sag mal, mit einem Verblendmauerwerk, dann muss ich mir eben die Steine anschauen, sind die kaputt, sind die gerissen, dann muss ich sie eventuell austauschen, aber viel wichtiger ist die Fuge, ja, die Mauerwerksfugen, dass die intakt sind. Eventuell müsste man eben dann die Fugen, sag mal, rausschneiden und dann neu verfugen, dass eben entsprechend dort eine Schlagringdichtigkeit gegeben ist. Habe ich eine verputzte Fassade, muss man auch schauen, ist der Putz noch richtig fest, tragfähig, habe ich irgendwelche Risse drin, eventuell muss ich das Ganze einfach nur noch neu streichen oder ich muss eine neue Putzschicht auftragen, das muss man dann sehen, letztendlich. Oder ich zum Beispiel, wie das ja auch gibt, wunderschöne Natursteinfassaden, ja. Da geht man ja nicht hin und macht da irgendwie einen Putz drauf oder sonst was, man möchte ja die Optik als solches behalten. Dort muss man dann schauen, eben auch das Fugenbild und so weiter sich anschauen und wenn ich, sag mal, eine relativ dünne Natursteinfläche habe, dann eventuell noch über eine passende Imprägnierung nachdenken, die natürlich dann für auf diesen Naturstein abgestimmt ist und dann aber auch trotzdem den Feuchteaustausch weiterhin zulässt, also dass die nicht komplett dicht macht. Aber man sollte mal gucken, dass man so solche Imprägnierungen nicht unbedingt sofort pauschal nimmt, sondern ein bisschen mit Sachverstand sich die Fassade anschauen. Meistens sind ja diese Natursteinfassaden relativ dick vom Mauerwerk her und so ist allein schon über die Dicke schon die Schlagringdichtigkeit gegeben. Ja, wenn man dann weitergeht, also jetzt waren wir ja draußen, jetzt gehen wir mal innen rein. Und wenn ich mir jetzt hier innen drin die Wand mal anschaue und ich stehe da jetzt vor der Wand und was muss dann gegeben sein? Also zum einen, die Wand als solches muss erstmal vernünftig schön ebenflächig sein. Ich brauche also einen schönen ebenen Untergrund, also keine Berg- und Talbahn. Also die Wand kann von mir aus schräg stehen und die muss nicht im Lot sein, das spielt keine Rolle, das ist der Innendämmung egal. Aber warum muss sie denn ebenflächig sein? Weil die Dämmplatten, diese Mineraldämmplatten, die werden vollflächig mit dem Untergrund verklebt. Die Betonung liegt auf vollflächig. Das heißt also, der Klebemörtel, der systemzugehörige Klebemörtel, wird auf die Dämmplatte aufgetragen. Sie wird mit einem Zahnspachtel durchgekämmt. Und dann wird die Platte an die Wand angesetzt, wird so ein bisschen eingeschoben, also wir sagen dazu eingeschwommen, ja, dass sie wirklich die Kleberstege umklappen und ich dadurch so eine so schöne vollflächige Verklebung hinbekomme. Das ist ganz wichtig bei solchen kapillaraktiven, diffusionsoffenen Innendämmsystemen, dass ich einen vollflächigen Kontakt zum Untergrund habe, damit dieser feuchte Austausch zwischen Wand und Dämmung auch entsprechend stattfinden kann. Ja, also sprich, dass eben möglicher Tauwasseranfall entsprechend dort dann auch mit der Platte rein kann und dann auch weiter raustrocknen kann. Und ne, wenn ich das nicht gegeben habe, also wenn ich nicht vollflächig verklebe, sondern was wir auch öfters gesehen haben, ich mache einfach nur ein paar Batzen, so ein paar Mörtelbatzen auf die Platte drauf, setze sie an, dann habe ich natürlich einen wunderbaren Abstand, ja, zwischen Platte und Mauerwerk. Also ich habe Hohlräume dazwischen. Und natürlich können sich dort in den Hohlräumen natürlich sehr schön, dann kann sich das Tauwasser ansammeln und dann auf Dauer zum Versagen des Dämmsystems führen. Also das nützt, da nützt mir auch dann die tollste Kalziumsilikatplatte, Kalziumsilikathydratplatte nichts, wenn ich das nicht korrekt ausführe, ja. Also es muss komplett vollflächig verklebt sein. So, das Weitere, was ich schon sagte, der Untergrund. In der Regel habe ich dort einen Putz. Also entweder, wenn ich einen alten Putz drauf habe, muss ich schauen, ist der tragfähig? Ja, also ist er fest in sich, hält er? Ja, habe ich da noch irgendwelche Beschichtungen drauf, irgendwelche alten Tapeten oder irgendwelche alten Anstriche, was auch immer? Die muss ich natürlich entfernen. So, wenn der Putz, der da drunter zum Vorschein kommt, wenn er entsprechend fest und tragfähig ist und ebenflächig ist, kann ich wunderbar drauf arbeiten. Ist das aber nicht gegeben, als der Putz irgendwie mehr mürbe ist. Ich sag mal, ja, so wie so ein mürber Keks, ja, und das ganze Sande bröselt, wie auch immer, dann sollte man natürlich so einen Putz dann entfernen. Und dann mache ich einen neuen Ausgleichsputz drauf. Und dann in der Regel nehmen wir dort, wird dann ein Kalkzementputz verwendet, der Festigkeitsklasse CS2. Also ich muss eine gewisse Festigkeit, muss der Putz haben, damit er auch dann nachher die Dämmschicht auch tragen kann. So, wenn man das hat, kann man das sehr schön machen. Haben Sie zum Beispiel auch Gipsputze und so weiter, die sollten nach Möglichkeit entfernt werden. Es gibt zwar gewisse Ausnahmen, aber die braucht man heute dann nicht zu besprechen. Das müsste man wirklich objektbezogen dann machen, aber nur, dass man es schon mal weiß. Wichtig ist natürlich auch, wenn, das ist ja nicht damit getan, einfach nur die Platten so an die Wand zu pappen, ja, um es mal so auszudrücken, sondern ich habe ja dann häufig noch irgendwelche Anschlussbereiche. Ich stoße irgendwo gegen, habe irgendwelche Durchdringungen und solche Geschichten. Ich muss natürlich darauf achten, dass ich dort das Ganze sorgfältig ausführe. Manchmal habe ich ja auch eine Bewegungs- oder eine Dehnungsfuge im Untergrund. Die muss ich natürlich mit komplett in den Dämmsystem mit übernehmen und nicht einfach mit der Dämmplatte über solche Fugen drüber herdämmen, weil dann die Fuge arbeitet ja, sie hat ja den Namen Bewegung, Dehnungsfuge, nicht? Also hat ja auch was zu tun, arbeitet und dann reißt mir dann, habe ich nachher diesen Riss, sehe ich natürlich dann genau dort in meinem Dämmsystem. Habe ich dann zum Beispiel auch das Thema Wärmebrücken, ja? Das ist ja auch, muss man auch aufpassen. Also wenn ich eben von innen mal eine Wand dämme, ich habe erst so eine Außenwand, die wird dann von innen gedämmt und in diese Außenwand bindet eine Innenwand rein. Dann muss ich nochmal darauf achten, dass ich dort an der Innenwand praktisch nochmal so ein bisschen die Dämmung mit rumziehe, um eben dann den Wärmebrückeneffekt von dieser einbindenden Innenwand zu minimieren. Ja, das kann also in der gleichen Dämmstoffdicke sein, da gibt es auch Dämmkeile für, das muss man also ein bisschen darauf achten. Und natürlich, was ganz wichtig ist bei der Verarbeitung, zum einen, dass man eben die Systemkomponenten nimmt, also jetzt nicht dann irgendwo die Mineraldämmplatte nimmt, dann nehme ich aber irgendwie Mörtel von sonst woher, weil der eben da günstiger ist. Ich sollte also schon im System bleiben. Und ich muss natürlich auch das richtige Werkzeug nehmen. Also wir sagen dann immer grundsätzlich zum Beispiel bis zu einer Dämmstoffdicke von 140 Millimetern müssen mit einer 12 mm Zahntraufel arbeiten. Und nicht irgendwie mit 8 mm oder sonst was. Also da gibt es dann schon entsprechende Vorschriften. Also wir haben da ja auch entsprechende Ausarbeitung zu.
Gibt es denn, was die Oberflächengestaltung jetzt betrifft, gibt es da bestimmte, wie sehen denn da die Möglichkeiten aus? Gibt es bestimmte Putze, die Sie empfehlen?
Ja, also erstmal grundsätzlich, wir haben ja ein komplettes System. Das ist ja dann, also das komplette System besteht ja zum einen A aus der Dämmplatte, logischerweise. Dann gibt es dazu einen Klebe- und Armierungsmörtel, wie der Name schon sagt. Das ist also ein mineralischer Mörtel, womit ich zum einen die Dämmplatten vollflächig verklebe, zum anderen auf der Dämmplatte selber dann die Armierungsschicht draufpacke. Das heißt also, ich mache mit dem gleichen Mörtel, ziehe eine Mörtelschicht drauf. In diese Mörtelschicht wird dann ein Armierungsgewebe, also ein Glasseingewebe, wird dort eingebettet. Dann auf diese Armierungsschicht kommt dann eben der Oberputz, was Sie gerade angesprochen haben. Und da habe ich dann verschiedene Möglichkeiten, also was den Oberputz anbelangt. Ich kann mit dem gleichen Material, womit ich geklebt und armiert habe, könnte ich den auch als Oberputz verwenden. Der wird dann nur noch 2, 3 Millimeter dick aufgetragen, dann mit einem Schwammbrett entsprechend abgefilzt. Dann habe ich so eine leicht körnige Oberfläche. Ja, das ist dann, ne, muss man sich dann anschauen. Die nächste Variante wäre eben dann auf diese Armierungsschicht als Oberputz, wenn man es eben ganz fein haben möchte. Also da gibt es dann so einen Kalkfeinputz. Ja, der hat dann nur so eine Körnung von 0,8 Millimeter. Und dort habe ich dann, wenn ich den dann abfilze, dann habe ich eine ganz, also wie feines Sandpapier, so eine ganz feine Oberfläche, was also schon ganz edel ist. Oder aber, was auch geht, dass ich entsprechend, wenn es richtig schön glatt haben möchte, also dann kann man auch eine Kalkglätte nehmen. Dann habe ich sehr glatte Oberflächen, die ist auch schleifbar. Ja, dann, die wird auch nur ganz dünn aufgezogen, was natürlich auch sehr schön geht, was auch super gut zu einem, so ein, zu einem kapillaraktiven Innendämmsystem sehr gut passt, sind Lehmputze. Dass ich also auch mit einem Lehmputz eben sehr schön da oben einen Oberputz drauf machen kann. Das wäre eine Variante. Aber es gibt natürlich auch Grenzen, ja. Also man kann nicht alles da drauf packen auf so eine Mineralschaumplatte. Also nicht geeignet sind zum Beispiel, wenn ich irgendwelche Mörtelprodukte verwende, die nicht auf die Dämmplatte abgestimmt sind. Das heißt also, das sind dann wie zum Beispiel, ich nehme jetzt irgendwie einen Zementputz, ja. Also der ist richtig schön hart, der ist fest, der hält was aus, der ist stabil, aber eben, der ist eben zu hart, zu fest. Das heißt, bei der Härtung von so einem Putz entstehen entsprechende Härtungsspannungen und diese Spannungen sind so groß, dass dann häufig eben dann es zu Rissbildung kommt, dass sogar diese Putzschale, die dann meistens sogar noch zu dick aufgetragen wird, 15 Millimeter, ja, oder noch mehr, weil man ja ordentlich was da drauf haben möchte, dann reißt es mir richtig, diese Putzschale reißt richtig von der Dämmplatte runter. Das heißt also wirklich, die Oberfläche von der Dämmplatte, da wird ein Teil davon mit abgerissen. Ja? Da sollte man natürlich schon tunlichst darauf achten, dass man dort wirklich im System bleibt und nicht irgendwas da sich zusammenmischt und hinterher hat man dann das Problem, weil dann kann man wahrscheinlich alles wieder zu runterreißen und neu machen. Andere Einschränkung ist aber auch dampfdichte Belege oder Beschichtung, also irgendwelche Dispersionsfarben, ich sag mal Stichwort Elefantenhaut, ja, also hier Latexfarben, solche Geschichten, die haben da, oder PU-Beschichtungen, die haben ja nichts auf ein diffusionsoffenes System zu suchen. Ich baue ja mehr so ein System ja ein, damit ja irgendwo ein Transport irgendwas stattfinden kann. Und wenn ich das dann unterbinde, dann kann mir das System natürlich auch schenken.
Ja, nur Frage jetzt noch zu den Materialien selbst. Wie sieht es denn da so mit der, ja, sag ich mal, Nachhaltigkeit aus? Es sind ja dann auch, ich meine, es wird Sand und Zement verwendet, knappe Güter. Wie sieht das aus der Perspektive aus?
Ja, also Sand und so weiter, Zement, klar, sind Bestandteile unserer Platten, damit sie entsprechend hergestellt werden können. Aber wir achten schon darauf, dass eben die Sachen aus der Region kommen, also dass wir möglichst wenig von diesen Ressourcen verwenden. Also zum Beispiel Sand ist bei einem Produktionswerk in der Nähe ist eben eine Sandgrube, da wird es dann hergeholt. Also dass es eben, dass ich nicht irgendwie wahnsinnig lange Transportwege habe, ja, diese Geschichten zum Beispiel. So, und wir haben ja auch zum Beispiel, die Dämmplatten haben ja auch eine sehr hohe, lange Lebensdauer. Also wenn man in die Umweltproduktdeklaration mal reinschaut bei uns, die ist auch auf der Homepage alles so zugänglich. Dort steht drin eben, dass wir mindestens 50 Jahre Lebensdauer wird den Platten praktisch unterstellt. Ja,
Okay.
das ist natürlich sehr schön. Und natürlich, was eigentlich die wenigsten wissen, ist dann, dass eben diese Mineralschaumplatten, die wir herstellen, die nehmen über die gesamte Nutzungsdauer CO2 aus der Luft auf. Ja, das heißt
Okay.
also, das nennt sich eine Rekarbonatisierung. Das heißt, dieser Prozess CO2-Aufnahme aus der Luft ist auch in der EPD entsprechend mit berücksichtigt worden. Und das macht natürlich dann nochmal diese, ich sag mal, die Umweltbilanz nochmal um einiges besser. Also da sind wir sehr gut aufgestellt. Oder eben Thema auch, was Sie sagten, Nachhaltigkeit, Recycling ist ja
Ja.
auch so ein Thema, ne?
Ja.
Das heißt also, wir in unserem Klebe- und Armierungsmörtel, den wir in all unseren Dämmsystemen, die wir ja noch haben, wir haben ja noch andere Systeme für andere Anwendungsbereiche, da haben wir also schon einen relativ hohen Recyclinganteil mit drin, das wird verwendet. Oder aber auch zum Beispiel bei der Produktion fallen ja auch Reste an. Ja, oder eben zum Beispiel auf der Baustelle habe ich ja auch irgendwelche Reste. So, wenn ich dann sortenreine Reste habe, die jetzt nicht mit Mörtel verschmiert sind und so weiter, diese Produktionsreste, diese Baustellenreste, können dann wieder zu dem Werk hingebracht werden oder eben die Produktionsreste logischerweise sind ja schon im Werk. Dann werden die wieder der Produktion wieder zugeführt, werden also klein gemahlen und werden dann wieder zugeführt. Also so, dass wir noch so einen kleinen Kreislauf mit reinkriegen. Also es muss nichts auf die Deponie gefahren werden, es sei denn, das Material ist völlig verschmutzt und sonst was.
So, wenn ich mir jetzt von den Vorteilen und Möglichkeiten der kapillaraktiven Innendämmung überzeugt habe und jetzt gerne loslegen würde, investieren möchte, welche Fördermöglichkeiten gibt es denn dann?
Ja, und da gibt es doch einiges. Also, beziehungsweise, ich sag mal, ich sag einiges, aber dann hätten wir jetzt ein abendfüllendes Programm, wenn ich das
Ja.
jetzt alles aufzählen müsste. Aber ich mache einfach mal so ein paar Beispiele. Also, zum einen, also, man muss mal, also, häufig die Kommunen selber, ja, die haben auch einige Sachen. Ich denke da mal zum Beispiel an die Stadt Köln, ja. Die fördern zum Beispiel solche Sachen, also Dämmstoffe. Wenn ich umweltfreundliche Dämmstoffe einbaue, dann bekomme ich einen Förderzuschuss. Ja? Das heißt zum Beispiel 15 Euro auf den Quadratmeter. Und was heißt umweltfreundliche Dämmstoffe? Das kann jetzt alles Mögliche sein. Da wird zum Beispiel dann verlangt, dass zum Beispiel eine Nature Plus Zertifizierung da liegt. Ja? Also unsere Produkte als solches haben ja zum Beispiel eine Nature Plus Zertifizierung oder sind auch im Sentinel Institut hinterlegt, QNG, Ready Siegel, diese ganzen Geschichten sind schadstoffgeprüft und so weiter und so fort. So, das heißt also, ich kann dort, wenn ich jetzt in dem Einzugsgebiet von Köln zum Beispiel da irgendwie ansässig bin und ich möchte gerne jetzt da was machen, dann kann ich dort tatsächlich von denen Zuschuss bekommen für eben so einen nachhaltigen Dämmstoff. Aber auch der Vaterstaat gibt ja auch was dazu. Ja, also über die Verringerung der Einkommensteuer. Das heißt also, ich kann maximal 40.000 Euro der Sanierung Sanierungskosten je Wohnobjekt reduzieren, also entsprechend gefördert bekommen. Der Förderzeitraum beträgt 3 Jahre und ich kann dann 7% der Aufwendung, also maximal 14.000, können im ersten und zweiten Jahr nach der Fertigstellung von der Steuerschuld abgezogen werden. Im dritten Jahr kann ich dann nochmal 6% abziehen. Das heißt also, insgesamt habe ich 20% der Steuersparnis, also maximal 8.000 Euro kann ich an Steuern sparen. Ja? So, aber auch hier KfW ist ein Begriff, ne? Kreditanstalt für Wiederaufbau. Die haben ja auch zinsvergünstigte Kredite, kann man dorthin gehen. Oder eben hier das BEG, also die Bundesförderung für effiziente Gebäude, hat auch diverse Fördermöglichkeiten, häufig über Zuschüsse und dann auch über zum Beispiel Einzelmaßnahmen. Also wenn ich wirklich nur meine Wand da was machen möchte, kann ich dort auch was bekommen. Also ich kann eben zum Beispiel 15% Zuschuss bekommen, maximal 30.000 Euro pro Wohneinheit. Wenn ich dann noch einen Energieberater habe, der mir einen Sanierungsfahrplan aufstellt, also es macht sowieso immer Sinn, wenn ich was mache, in der Richtung einen Energieberater mit hinzuzuziehen, dann kriege ich sogar noch mal 5% drauf. Also das heißt, ich habe dann 20% Zuschuss, maximal 60.000 Euro pro Wohneinheit. Also statt der 30.000 habe ich dann sogar 60.000 dann. Also es ist schon einiges machbar und möglich an Fördermöglichkeiten. Aber da muss man sich wirklich da mal einen Energieberater fragen. Oder eben dann gibt es ja auch viel im Internet diese ganzen Förderprogramme, die man dann, diese Suchmaschinen und so weiter, da gibt es einiges.
Sehr schön. Das ist doch ein super Schlusswort, Energieberatung hinzuzufügen. Da stimme ich natürlich, dass
Ja.
das sinnvoll ist, natürlich voll und ganz zu. Vielen Dank, Herr Lutterbeck, für das Gespräch.
Ja, hat mich auch sehr gefreut und ja, kein Problem. Immer wieder gerne.
Sehr schön. Das war die 36. Ausgabe des Podcasts Gebäudewende, der sich dieses Mal mit der kapillaraktiven Innendämmung beschäftigt hat. Mein Name ist Markus Strelitz. Für die Produktion dieser Podcast-Folge ist Carolina Bergedick zuständig. Und wie immer, wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn doch. Sie finden ihn auf allen Plattformen, auf denen es Podcasts gibt, unter dem Stichwort Gebäudewende. Und wir freuen uns natürlich auch wieder über Likes und Kommentare. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.